Tu es dans notre bus jaune et passe avec nous la dernière semaine du Tour de France. Les Pyrénées sont derrière nous et on a hâte de voir la Tour Eiffel. Qui va fêter sur les Champs-Élysées? Qui sera roi de la montagne? Et est-ce que Bastien récupérera son vélo? Que de questions. Tes oracles présentés par...
So, merci, merci fürs letzte französische Intro der Herren-Tour de France. Es geht ja dann direkt weiter. Also, bitte keep it coming über unsere Website besenwagen.com. Audio-Files für französische Intros noch zur Frauen-Tour de France einschicken. Go for it. Ich habe auch eine kleine Kritik bekommen, dass ich mich nicht bedankt habe bei den Intro-Einsprechern, sondern direkt weitergemacht habe. Ist manchmal ein bisschen kompliziert, weil wir dienstags aufnehmen und ich dann oftmals noch gar nicht weiß, wer das macht. Und ich mich jetzt im Nachhinein auch nochmal bei meiner bezaubernden Freundin und Französischlehrerin bedanken kann. Danke, Wilma, fürs Intro. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
Und immer noch merci an Rafa. Immer dabei, durch Frankreich, hier und da.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Enduco. Der heutige Besenwagen ist mit allen möglichen KI-Fahrassistenzsystemen ausgestattet und wird von Enduco gesteuert. Einige von euch kennen Enduco bereits. Enduco ist die App für KI-Trainingsplanung, wenn es darum geht, dich mit individuellen Trainingsplänen ganz dynamisch angepasst an deinen Alltag zu deinem Ziel zu bringen. Das Ganze funktioniert so. Die App erstellt anhand deiner Leistungsdaten, Trainingserfahrung, Gesundheit und Gewohnheit einen individuell angepassten Trainingsplan, um dich aufs nächste Level zu bringen. Durch deine Rückmeldungen und Trainingsdaten passt die KI deinen Trainingsplan an deine Bedürfnisse an und bietet dir effizientes Training. Egal, ob du bei einem Radmarathon nur finishen möchtest oder in die Top 10 fahren willst, Enduco passt dein Training an deine Ziele an. Neben vielen Statistiken und Daten bietet dir die App auch ein Ermüdungsmonitoring. Darüber hinaus basiert die Trainingsplanung auf den neuesten sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und ist von RadsportlerInnen für RadsportlerInnen entwickelt. Die individuelle Trainingsplanung mit Enduco könnt ihr 2 Wochen kostenlos testen. Geht dafür einfach auf enduco.app/besenwagen und probiert's aus, damit ihr nicht im Besenwagen sitzen müsst. Und wenn ihr den Link braucht, ab in die Shownotes. Yo, Leute, wie geht's euch?
Ja, geht so, ne? Letzte Woche eigentlich geht's gut. Letzte Woche Eurobike, kommentiere nicht mehr.
Mega anstrengend.
Ja, und man muss ja dann quasi Sponsorenpflege machen. Das macht man dann auch mal ein bisschen später in die Nacht hinein. Und in meinem Alter erholt man sich dann von solchen Nächten nicht mehr ganz so gut, muss ich sagen. Ich wurde schon darauf hingewiesen, dass das mit zunehmendem Alter schwieriger wird. Man will es nicht wahrhaben, aber ja, man merkt die Auswirkungen.
Ey, das... Ich glaube, es geht auch manchmal wieder zurück.
Nee, also ich würde auch sagen, dass die Nacht schon intensiv war und ich glaube...
Aber sowas schweißt zusammen mit den Sponsoren.
Also wenn ich sowas wie da als Trainingslager machen müsste, dann hätte ich, also weiß ich nicht. Das kann nicht gesund sein.
Nee, das ist dann schon der Saisonhöhepunkt.
Genau.
Du traust deinem Körper zu wenig zu.
Ich bin einfach direkt... quasi aus dem Grundlagentrainingslager direkt zur Tour gefahren quasi, ohne Intensitäten vorher zu machen. Und das geht ganz kurz gut in dem Moment, aber man zahlt später dafür.
Ja, ein bisschen Talent hast du ja.
Habe ich gemerkt, aber auch nur in dem Moment. Die Erholung war dann nicht mehr so gut. Ja, wie auch immer.
Ja, richtig du bist, geil. Ich wäre gern dabei gewesen, aber ich
Ja genau, wir haben uns dann auch auf der Eurobike getroffen. Hat nicht mehr Zeit, um einen zu trinken quasi. Weil du ja dahin geflogen bist, wo ich dies ja schon ein paar Mal war.
Eurobike ist auch völlig an mir vorbeigezogen. Ich wusste nicht, dass es den Ort gewechselt hat.
Aber
ich wusste nicht, dass es stattfindet.
Ich muss sagen...
Und dann haben mich aber so super viele Leute...
Es war mega gut. Es war mega voll. Ich habe viele alte Bekannte getroffen. Und es waren einfach alle da. Also selbst auch dann irgendwie Firmen, die keinen Stand hatten, waren halt trotzdem vor Ort, um halt zu gucken, was so abgeht, um Termine irgendwie wahrzunehmen. Ich war letztes Jahr das erste Mal da in Friedrichshafen, ohne die jetzt irgendwie zu bashen, aber es ist halt einfach kleiner. Ist halt einfach, also der Ort ist halt nicht Frankfurt. Und das war jetzt schon geil, muss ich sagen. Also ich fand's gut.
Du warst einfach zu guter Radfahrer, Paul.
Warum?
Also das kann man jetzt gar nicht so sagen, weil ich habe gerade gesehen, dass da auch schon ein paar wirklich gute Radfahrer da waren. Aber früher wurde man zu Eurobike immer geschickt, weil du, ja, irgendeinen mussten sie hinschicken.
Ja, nee, also oder? Ja, ich weiß es nicht, weil ich war nie da. Aber alle.
Ich war da schon mal.
aber alle, die ich getroffen habe, also ich habe Chinese getroffen, der war für einen Partner da. Dann Marcel, Kittel, André.
Das sind jetzt ja also die Alten, die müssen ja dahin.
Ja, klar.
Mit ihren, so wie ich. Um ihren neuen Verpflichtungen nachzugehen. Aber es sind ja auch immer ein paar Aktive da. Ich habe gesehen, Pascal Ackermann war, glaube ich, da.
Okay, das habe ich nicht wahrgenommen.
Oder?
Weiß ich nicht.
Ich meine schon. Irgendein UAE-Fahrer.
Ja, doch, von DSM waren auch viele da. Also habe ich ein paar Fahrer, die waren zusammen on Tour. Okay.
Und ja, die mussten ja, Geld eintreiben, glaube ich. Die hat Spick & Bring losgeschickt, um Sponsoren zu suchen.
Ja, ey, für mich, ich habe super viele alte Bekannte getroffen, mit denen ich früher mal irgendwie Rennen zusammengefahren bin oder so, die jetzt in der Bike-Industrie irgendwo arbeiten. Super witzig. Und ich finde es auch super witzig, dass ich mich jetzt so ein bisschen im Mountainbike-Bereich tummeln darf und da Leute kennenlerne, wo man noch gar keinen Bezug zu hat. Aber
hast du eigentlich ein Mountainbike?
Nee, noch nicht, aber muss ich mir auf jeden Fall jetzt doch irgendwie mal besorgen demnächst.
Was wäre deine Mountainbike-Disziplin?
Könnte auch witzig sein. Keine Ahnung. Einfach Mountainbike-Kaffeefahrt.
flache Mountainbike-Rennen wäre ich richtig gut.
Ich hätte jetzt einen richtig schlechten Witz gebracht. Short Track. Aber
der ist aber gut, Mann.
Ist wahrscheinlich auch das Realistischste, oder?
Ja, denke ich auch tatsächlich. Ja, doch, tatsächlich, ja. Short Tracks echt gar nicht so schlecht. Nö, einfach so ein bisschen im Bergischen an der Wupper rumheizen, das ist, glaube ich, schon ganz geil. Ja, die Szene ist schon witzig, ja, echt. Also ist ein bisschen cooler. Nee, in Köln lohnt sich es absolut nicht. Aber im Bergischen ist es schon gut. Also Thorsten, mein Kollege, ist ja ziemlich gut. Und da rund um die Wupper und in dem Bereich, da gibt es schon echt viele Trails und richtig harte Sachen, wo ich mich auch definitiv umbringen würde direkt.
Ja, ich habe ja auch hier so ein komplett neues Orbea Oss, heißt das, Eus stehen. Eus, aber Eus. Noch nicht genutzt. Aber wenigstens das Siegerrad von Cape Epic. Also damit muss es schnell gehen. Von daher... aber hier in Berlin ist Mountainbiken auf jeden Fall auch eher, also kann man machen, aber kann man auch mit dem Gravelrad fahren.
Eher Mathbike.
Alter, ich habe auf der Eurobike auch so sehr viel Mathbike-Material gesehen, aber ernst gemeintes Mathbike-Material, weil die Leute das tatsächlich ernst meinen, was sie da gebaut haben. Und auch in Frankfurt in der Stadt sehr viele Leute mit Monster Energy in der Hand.
Ich glaube auch, ich würde auch jetzt eigentlich so sagen...
Im Bahnhofsviertel...
Also Frankfurt und Berlin, die streiten sich auch um die Krone.
Mathbike Capital.
Ja. Ja, aber ich muss sagen, Frankfurt Hauptbahnhof ist auf jeden Fall schon, hat seinen besonderen Charme, muss man sozusagen.
Ja. Definitiv. Bahnhofsviertel ist auf jeden Fall was wert.
Basti, sind alle Räder angekommen? Ich habe irgendwie gesehen, dass irgendein Rad nicht da ist.
Ich habe auf jeden Fall richtig, also diese Woche oder die zwei Wochen, bevor ich da geflogen bin, die waren schon ultra Stress. Einfach jeden Tag komplett verplant von morgens bis abends. Dann dieser Eurobike-Tag nochmal bis abends. Und morgens um 9 Uhr dann halt von Frankfurt weggeflogen. Völlig am Limit gewesen und halt volle Paul-Voss-Logistics durchgezogen dann. Also wirklich alles auf Naht genäht irgendwie dann. Ich denke mal, Frankfurt Flughafen arbeiten im Moment an Personal ungefähr
2.
Weiß ich nicht, 5%, 2 insgesamt, ne?
Ja, 2 Leute.
Ich hätte jetzt gesagt, 5% der Leute, die da eigentlich
immer die
so
an deinem Flugzeug da die Koffer ausladen, die 2, die arbeiten da.
Ja, die nehmen die aber auch vorher am Schalter an und händigen dir die Bordkarten aus und dann fahren die darüber und dann machen die den nächsten Flug. Ja, so läuft das ungefähr. Also ich denke mal, dass mein Standard noch in Frankfurt steht. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Der andere Koffer kam kaputt an. Nächstes Ding, also eine Rolle abgebrochen, wie immer, wie auf jedem Flug in die USA. Und dann Anschlussflug in Las Vegas ausgefallen wegen Sturm. War schön erstmal Thunderstorm in Las Vegas. Wir hätten, weiß ich nicht, 4-5 Stunden Wartezeit gehabt, so hatten wir 9. Am Ende waren wir dann 25 Stunden unterwegs. Das war richtig geil. Noch Koffer verloren, Koffer kaputt, angekommen, voll tot gewesen, gar keinen Bock mehr gehabt, eigentlich beschlossen, nie mehr in Urlaub zu fliegen, einfach nur noch irgendwo hinzufahren und Schwarzwald. Aber ey, am ersten Tag hier schon eigentlich alles wieder geil gewesen. Direkt meinen Kumpel Adam angehauen. Der hat uns komplett equipped mit allem, was gefehlt hat. Fahrrad geliehen, Pedale geliehen, Schuhe geliehen. Ich richtig ausgenutzt.
Und Schuhe dann auch hier noch Radkoffer zum, gehabt.
Ja, Wilmars Schuhe. Mhm. Aber er hat wirklich, wir haben nur eine halbe Größe größer.
Ja, aber was die Schuhe. Ihr seid doch Profis. Erstmal alles an wichtigen elektronischen Dingen. Ne, immer Handgepäck. Und, ja.
Und Radschuhe, und Radschuhe auch. Immer
Handgepäck. Helm. Radschuhe, also ich meine, du kaufst ja gerne mal Helme. Ja,
aber Helm ziehst du halt, Helm ziehst du an bei dem Flug.
Ja. Helm habe ich immer auf. und ich habe meine Schuhe natürlich auch so dabei gehabt, aber jetzt ich habe nicht an. Aufgepasst und Wilma hat ihre in den Koffer getan. Ich hätte intervenieren müssen, aber ich war geistesabwesend. Ja, und ja, jetzt habt ihr, wer mir auf Strava folgt, weißt du, dass wir auf jeden Fall hier schon richtig dumm unterwegs waren, völlig erschöpft hier angekommen, aber Vollgas losgelegt, aktivurlaub24.de. Ist jetzt in Los Angeles aktiv. Ich habe schon zwei der hohen Berge erklommen mit Wilma zusammen. Einmal zu Fuß, einmal mit Rad. Und ich weiß nicht, ob wir uns nächste Woche zur Aufnahme noch mal hören. Vielleicht ist das auch das letzte Mal, dass ich hier dabei bin, weil wir fahren jetzt gleich nach der Aufnahme auf den dümmsten Campingtrip ever. Vielleicht sterben wir auch einfach. Oder bringen uns gegenseitig um. Weil ich habe ja gesagt, dass Benny, mein Kumpel hier, schon super viel vorgeplant
Doc Hollywood,
hat
und muss man
Campingplätze
sagen.
Gebucht hat.
Wer ihn nicht kennt.
Doc Hollywood. Ich habe den natürlich auch...
Da kann
auch
nichts passieren, wenn Doc Hollywood das alles ausgerechnet hat.
Verpflichtet, dass der demnächst auch hier mal wieder ein paar Berechnungen einreicht. Ja, aber wir hatten halt kein Fahrzeug. Und wir machen jetzt... Also am Ende ist es darauf rausgekommen, dass hier natürlich alles ultra teuer ist. Und um uns jetzt weitere $2,000 zu sparen, fahren wir jetzt einfach mit Bennys weißem Mercedes-Coupé mit dem Fahrradträger drauf und machen richtigen White Girl Summer, so mit Britney Spears Playlist und richtige Dullis am Werk und haben uns gestern für $40 noch ein Zelt gekauft, für $40. Und ja, werden jetzt 7 Tage campen mit einem Schrottzelt und einem Fahrradgepäckträger. Und dann haben wir natürlich irgendwie auch keine Möglichkeit, wie, was essen wir überhaupt? Und die Entscheidung fiel dann auf Bohnen. Also ich glaube, wir kommen jetzt, mein Plan war durch die Woche zu kommen mit Olivenöl, Bohnen und Athletic Greens. Überleben, oder?
Ja, aber das hört sich irgendwie meine Bikepacking-Trips so gut vorbereitet. Aber ja.
Also, ja, aber ganz ehrlich, so, ich glaube, ich komme richtig mit Shape zurück.
Ja, und vor allem, wenn ihr beide die ganze Bohnen isst, vergast euch wenigstens auch gegenseitig, dann ist es auch nicht mehr so schlimm. Also.
Es muss jeder mitmachen, auf jeden Fall. Jeder muss mitmachen.
Hier ist vielleicht das Wort, was ich gerade genutzt habe. Das war nicht ganz so passend, dafür möchte ich mich entschuldigen.
Im historischen Kontext nochmal zu überdenken.
Genau. Aber ja, hört sich spannend an. Also ich hoffe, dass ihr da Strom habt, weil 7 Tage heißt ja, bist du dann wieder da zur Aufnahme oder bist du noch in der Wildnis zur Aufnahme?
Ja, es ist genau so geplant, dass ich wieder da bin. Aber ich weiß nicht, in welcher
Verfassung. Ja, das ist ja egal. Hauptsache, du machst hier die Einleitung und...
Und ich weiß auch nicht, wie viel Netz ich zwischendrin habe. Also jeder, der mich erreichen will, wird es schwierig haben.
Aber wo geht's hin?
Ja, also es wird auf jeden Fall geil. Wir fahren erst in die High Sierras, nach Lone Pine, fahren da Whitney Portal und sowas, also Mount Whitney. Sind da 2 Tage und fahren dann in Sequoia, sind da 3 Nächte und da kann man so ein bisschen Sequoia und Yellowstone mitnehmen, glaube ich. Nee, nicht Yellowstone, wie heißt der andere? Ich vergesse es immer. Egal, 2 Nationalparks, die so nebeneinander liegen auf jeden Fall. Ich kann es mir auch noch gar nicht vorstellen, also wir haben einfach nur diese Plätze gebucht und wir sind irgendwo, wo es richtig geil ist und dann wandern wir und fahren Fahrrad. Und versuchen uns nicht umzubringen gegenseitig im Rest des Tages. Und danach geht's noch 2 Nächte nach Big Sur.
Ja, okay, jetzt habe ich.
Zu Big Sur Bakery.
Nee, also mal ohne Mist. Alle, die mal irgendwie den Highway da runterfahren, Big Sur Bakery, also davon abgesehen, dass da die einzige Tankstelle in der Umgebung ist und der einzige Bäcker, muss man da irgendwie auch zwangsläufig mal anhalten, aber unglaublich geiles Zeug da an Essen. Und die haben so einen geilen Kaktusgarten.
Paul, völlig eskaliert auf der Eurobike, als ich Big Sur gesagt habe, absolut nur noch von dieser Bäckerei geredet.
Ihr fahrt von oben runter, ne? Ihr fahrt vom Süden nach Norden, meine ich, so rum. Oder fahrt in Nord-Süd. Weil Nord-Süd ist geiler.
Ich glaube, wir
kommen Nord-Süd ist ja geiler, von Norden, weil du dann ja direkt auf der rechten Seite lang fährst. Dann siehst du mehr. Aus dem Auto heraus auch. Ja. Aber ist geil. Ja. Eine geile Route. Aber, Andi, was ist bei dir passiert? Wenn bei dir nichts passiert ist, dann würde ich mal...
Ey, ich bin nicht so ein Jetsetter wie ihr.
Ja, aber dafür können wir dich gerade oberkörperfrei genießen. Das ist ja auch was.
Nicht ganz, Paul. So viel gebe ich dir dann doch
nicht. Ja, der Rest ist Kopfkino. Bei dir ging nicht so viel, ne?
Nee, ich gucke hier Tour de France und...
Immerhin einer.
Beschäftige mich mit Bergen, die man auch kennt, nicht irgendwie das, was Basti da gerade aufgezählt hat.
Aber dann ist ja, dann, ich bin der Überleitungskönig, dann kannst du ja direkt, können wir direkt hier über die Tour reden, oder?
Erik hier aus der letzten Woche, aus der Final Week der Tour de France mittlerweile. Ich habe die Pyrenäen überwunden. Es war wirklich die brutalste Woche bislang. Es waren wirklich unmenschliche Temperaturen. Bis zu 45 Grad hatte ich in den Bergen. Es war die ganze Zeit unerträglich. Ich habe gesoffen wie ein Schwein. Ich habe echt 15 Liter am Tag getrunken mit Trinkrucksack auf. Und es war echt wirklich kaum zu ertragen. 15 Liter alleine getrunken, 20 Liter nochmal, um den Körper runterzukühlen und dann auch noch in den Pyrenäen. Wenn man flach fährt, wäre es ja noch einigermaßen zu ertragen, aber dann waren diese dicken Berge da noch drin, der Col du Granon und war der in den Alpen oder in den Pyrenäen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall waren die Berge super krass. Es war nicht wie erwartet, einfacher als in den Alpen. Mit der Hitze war es echt vielleicht genauso schwer oder noch mal ein Stückchen schwerer. Ich habe es aber geschafft, die drei Tage mit jeweils so ungefähr 4000 Höhenmetern am Tag und dann 250 Kilometer am Tag. Das war echt richtig krass und garantiert eine der härtesten Wochen, die ich bis jetzt so gefahren habe. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Profis so aus diesen Pyrenäen-Etappen machen, ob der Pogacar sich da nochmal das gelbe Trikot schnappt oder ob Vingegaard bis nach Frankreich das gelbe Trikot halten kann. Ich bin da auf jeden Fall mal echt gespannt. Ja, ansonsten hatte ich gestern irgendwie so einen körperlichen Breakdown, könnte man echt so sagen. Nach den ganzen Pyrenäen-Etappen, wo ich total viel geschwitzt hatte, ich glaube, durch die Sonne und die Hitze hat mein Körper da einfach zu viel Mineralien verloren. Und das hat dann dazu geführt, dass ich so eine Art Hitzeschlag bekommen habe. Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen, so eigentlich alles, was dazu gehört. Und es ging gar nicht mehr vorwärts. Ich war gestern mitten in der Walachei und kam da irgendwie nicht weg. Und es war kurz vor 12, es war kurz vor knapp, einen Krankenwagen zu rufen. Ich habe mich dann irgendwie ins nächstbeste Hotel gerettet. Das ging dann irgendwie mit Hilfe noch. Und dann wurde es aber über die Nacht nicht besser. Und wir sind dann, heute Morgen wurde ich ins Krankenhaus gebracht. Wir haben einmal die Blutwerte checken lassen. Und ein Elektrolyt war zu wenig im Blut. Das haben wir dann sofort nachgefüllt, auch nochmal nachgeholfen mit Brühe und Magnesium und allem, was so dazugehört. Und es geht jetzt auf jeden Fall besser. Und ich musste quasi jetzt eine Zwangspause für einen Tag einlegen. Es ging leider echt nicht anders. Wir müssen echt mal schauen, wie es morgen wird. Ich bin auf jeden Fall da guter Dinge. Ich fühle mich echt besser und hoffe, dass das weiter so anhalten wird. Und dann bin ich im besten Fall vor dem Peloton noch in Paris. Jetzt sind die Kilometer wirklich flach. Ja, und die Berge sind jetzt wirklich, wirklich, wirklich rum. Und jetzt sind nur noch 2,5 Etappen, die ich vor mir habe. Darunter einen Zeitfahren und die Flachetappe in Paris. Also das sollte eigentlich machbar sein, denke ich. Wir werden es morgen sehen.
Ich habe noch ein Ding. Warte kurz. Überleg dir noch mal eine Überleitung. Ich habe einen Plan für nächstes Jahr. Mir geht es hier, also LA hier Inner City. Wir sind ja schon mal diese innerstädtische LA River Runde gefahren, 120 Kilometer, und sind einfach vier riesen Group Rides entweder entgegengekommen oder haben uns überholt. Es ist wirklich unfassbar, wie viele Leute hier Rennrad fahren und was es hier für eine Szene gibt. Die Leute sehen so ein bisschen anders aus als bei uns, aber mega motiviert und super viele Legion-Trikots auch schon am Start überall. Also ist auf jeden Fall richtig angekommen scheinbar hier.
Ist ja auch das bekannteste
Geht mir
Amateurteam der
aber,
Welt.
ja, geht mir aber weiterhin auf den Sack, dass die so unangefochten sind. Und ich habe jetzt einen Plan. Nämlich
Du ziehst nach
Plan, nee, Plan Deutsche Don King. Ich kratze die besten Amateurfahrer Deutschlands zusammen und komme hier nächstes Jahr hin zum wichtigsten Rennen, abgesprochen mit Legion, dass die auch da sind. Pack dann, keine Ahnung, Meier ein, Kempten Jungs, 5411, die besten Colonia Kids, weiß ich nicht, wer
Die
noch
sind
Bock
gerade in den
hat.
USA.
Mache ich ein kleines Casting. Ja, die sind jetzt gerade nach Chicago geflogen, aber ich weiß nicht, ob Legion da ist. Die haben sich ja jetzt gekloppt, weiß ich nicht, vielleicht werden die jetzt erstmal gesperrt
Ja,
oder
nach
so.
Justin Williams, ist es Justin? Justin Williams und der andere, die sind beide jetzt erstmal, ich
Ja.
glaube, müssen strafen, sind sanktioniert auf jeden Fall.
Ja, kann sein. Auf jeden Fall fände ich es einfach richtig geil, wenn mal die besten deutschen Jungs rüberfahren und beim Top-Rennen gegen die fahren.
Aber wenn du jetzt als deutscher Amateur darüber kommst, fährst du dann gegen die oder fährst du in den Pro-Rennen mit? Weil die Williams-Brüder fahren ja nicht in den Pro-Rennen, oder?
Ja, wenn, dann fahren wir schon gegen
Ja, aber
die.
das ist
Das muss man
genau,
schon irgendwie
es kommt auf
organisieren
deine
dann.
Lizenz an. Das kannst du beim Anmelden eigentlich auch angeben. Und die Justins haben ja auch eine UCI-Lizenz. Also die Legion, sie haben ja auch eine normale.
Er sind jetzt
Ja.
aufgestiegen. Die sind da bisher immer nur diese Amateurrennen da gefahren, oder?
Ich sehe da, um ehrlich zu sein, auch nicht so
Die
richtig.
waren ja immer nur der Amateurmeister in den USA und nicht der
Ja, keiner. Ich
Profi-Kriteriumsmeister.
glaube, bei so Rennen wie Talsa oder sowas geht es doch gar nicht darum,
Ey,
oder?
also richtig durch sind natürlich auch nicht, aber ich weiß nur von den Gravel-Rennen, dass da auch manchmal Kategorisierungen sind innerhalb des USADA. Nee, heißt nee, nicht USADA, USADA ist die Anti-Doping. Auf jeden Fall innerhalb US Cycling. Wie auch immer. Ja, kann man machen. Schön rüberfliegen und dann mit voller Macht sich an den Start stellen.
Mit Henry Maske, Axel Schulz und Graziano Rocchigiani gegen Evander Holyfield und George Foreman. Ja, das mein Pitch. Mal gucken, ob das klappt nächstes Jahr. Hätte ich Bock drauf. Also ich will gar nicht viel machen, ich will es einfach nur irgendwie anteasern und mal gucken, wen ich hier kenne. Es klappt 100 Pro
Ja,
irgendwie.
aber
Müssen die doch auch Bock
ich hab
haben.
eine Überleitung.
Ich würde sagen, die haben da gar keinen Bock drauf, dass da
Die
eine
Legions, ja.
Amateurtruppe aus Deutschland kommt und denen um die Ohren
Ja,
fährt.
glaube ich auch.
Das würde nämlich passieren.
Ja. Und jetzt.
Ja, denkst du auch, ne?
Ja,
Hast du
natürlich.
auf jeden Fall eine Chance.
Darf ich?
Gut, dass du es sagst.
Ich bin hier immer der für die verlässlichen Prognosen.
Ja, genau. So wie bei uns hier im WhatsApp, da können wir auch gleich mal drauf zu sprechen kommen, wie du auf einmal ganz leise geworden bist. Aber jetzt mit voller Kraft und deutscher Stärke, auch kritische Aussage gerade. Auf jeden Fall Simon Geschke weiter sicher im Bergtrikot. Was für eine Überleitung. Ich finde,
Was für eine Überleitung. Den nehmen wir nicht mit zum
nee,
Crit.
ich finde, den muss man jetzt mal huldigen. Als er das Bergtrikot geholt hat, wir reden gerade von der Tour de France, weil die es nicht mitbekommen haben, dachte ich, okay, paar Tage hält er das schon, aber dann dachte ich, okay.
Er dachte, okay, der macht jetzt den Paul Voss, fährt 2 Tage Bergtrikot und muss wieder abgeben.
Ein Tag war es bei mir noch. Ja, du auch, ne? Also ich kriege ja immer so leicht.
Ja, ganz ehrlich, ich dachte es auch.
Also ich kriege ja auch immer so leichte Sticheleien mit meinem einen Tag nur im Trikot, aber das ist egal. Ein Tag besser als keiner. Auf jeden Fall fährt er ja da rein und dachte, okay, so ein paar Tage. Und jetzt, so momentan die Konstellation ist, ich dachte zuerst, Louis Meintjes wird echt gefährlich, aber dadurch, dass er jetzt so weit vorne ist in der Gesamtwertung, durch seine Spitzengruppenfahrten, wird er nicht mehr in richtige Fluchtgruppen reingehen können. Und Vingegaard und Rock und Pogacar, die gucken sich jetzt irgendwie gegenseitig nur an und machen da so ein bisschen ihre Kindergartenspielchen. Das heißt, ich glaube wirklich, dass der das Ding nach Hause bringt am Ende. Und der sieht mega stark am Berg auch aus. Und dann haben wir...
Ja, heute wieder überragend.
Ja, und dann haben, genau, heute ist Dienstag. Dann haben wir den ersten Deutschen, oder ist der erste Deutsche, der das Bergtrikot gewinnt? Ist das richtig?
Ich glaube, ja.
Und wie geil wäre denn das? Und wir haben Anfang der Tour, meinst du noch, Basti, ne? Wie geil wäre es, wenn mal wieder jemand aufs Bergtrikot fahren würde? Und ich finde das mega geil.
Ja. Ich auch, definitiv. Das wird auch in der allgemeinen Presse ausgeschlachtet werden, ohne dass die irgendeine Ahnung davon
haben. Ja, aber ist auch ein geiles Trikot mit den Punkten so. Da kannst du.
Mega.
Das ist so auch optisch.
Ist auch ein geiles
Trikot. Ja, aber das ist optisch schöner als das Grüne. So, weißt du, da kannst du mehr draus machen. So.
Ja, und Simon Geschke einfach auch Top-Typ dafür. Also, er hat es mega verdient. Hat jetzt 58 Punkte und Louis Meintjes der Zweite 39 vor Paulus 37.
Genau, wir sprechen gerade am Dienstag, müssen wir nochmal sagen.
Vingegaard 36.
Genau.
Ja.
Und
aber es kommen jetzt halt noch 2 ich glaub, Tage.
Wenn die Folge rauskommt, dann ist es tatsächlich wahrscheinlich schon vergeben.
Genau, dann ist
da
es vergeben.
Da kommen danach nur noch so ein paar vierte Kategorie Bergwertungen. Also da nach dem Release der Folge gibt es, glaube ich, nur noch 3 Punkte. Also da wird es auf jeden Fall entschieden sein. Wir hoffen mal hier viel Glück, Simon. Wenn du es hörst, dann hast du es entweder oder nicht.
Ja.
Aber nee, Simoni ist auch der deutsche, ist der gute Wein unter den deutschen Radprofis, oder? Der wird irgendwie die letzten Jahre...
Immer besser.
Eigentlich immer besser, oder?
Ja.
Ich weiß nicht, wie er es macht, aber...
Ja, 86er Jahrgang und der ist ja irgendwann mal, ich glaube, er ist auch immer noch so, ist er ja vegan geworden. Ich sage nicht, dass es jetzt das alles verändert hat, aber da hat er ja relativ kurzer Zeit sehr viel Gewicht verloren und dann war gefühlt mal so ein kleiner Knick drinne, so. Und jetzt in den letzten... 2-3 Jahren, so eigentlich mit der Tour Down Under, das war glaube ich vor 2 Jahren, ne? Oder letztes Jahr, wo er dann aufs Podium auch fährt, ging es jetzt irgendwie immer besser und der sah jetzt am Berg einfach auch mega stark aus. Da wird ja heute auf dieser Bergetappe, wie gesagt, wir sprechen von Dienstag, auch 8er. Also der hat gerade so seinen zweiten Frühling oder vielleicht auch seinen ersten, keine Ahnung, aber auf jeden Fall wird er gerade immer stärker und ist jetzt auch schon 36 oder wird 36.
Ja. Er ist schon.
Ist schon 36. Ist schon 36 und ist geil.
Endlich
Frühling. Genau. Was ich auch in andere Richtung krass finde, ist, was Wout van Aert irgendwie macht in der Tour und Jumbo-Visma. Also die, also da würde ich gerne nochmal eine Sonderfolge mit Christian Niermann zu machen. zu der, und wie man das erklärt, dass man Roglic...
Ich denke, das steht bei Wout van Aert im Vertrag drin, dass er einfach einen Freifahrtschein hat bei der Tour und kann machen, was er will.
Ja, aber das und dann aber auch, wie, dass also das ist natürlich dummer Zufall, dass man Roglic rausnimmt und dann
Kreuzweig... vielleicht mag er auch im Vingegaard
nicht. Und dann Kreuzweig stürzt.
Mal so Gerüchte in die Welt setzen. Weil für Roglic war er schon immer loyaler, oder?
Ja, aber.
Ja. Aber Kuss war heute auch so stark, dass sie vielleicht gesagt haben, oder.
Du hättest einfach gesagt, Wout, ich mach das heute alleine, du kannst immer vorfahren. Ja, aber ich find's krass, wie er dann am Ende gewartet hat. Der hat ja wirklich gewartet. Also der hat ja angehalten.
Ja. Aber das hat er schon mal gemacht auf irgendeiner Etappe, glaube ich.
Ja, aber das haben heute mehrere Fahrer gemacht, wo ich mir denke, so, okay, damit er jetzt noch die letzten 20 Kilometer ins Ziel rollen kann, bergab oder was?
Ich weiß noch damals bei Tour of Britain, das muss 2012 gewesen sein oder 2013 mit Wiggins, wo er auf Kev gewartet hat, wo er dann berghoch gefahren ist und dann bergrunter gerollt und immer wieder so im Kreis quasi berghoch, bergrunter gerollt ist, um auf Kev...
Echt?
Das muss dann war wahrscheinlich 2012. Genau daran hat mich das so ein bisschen erinnert. Aber trotzdem, dann auch, wann war das? Am Sonntag, ne? Als er da erst Spitzengruppe macht, mit Nils Polet war das, glaube ich, ne? Und dann im Sprint noch Zweiter wird, ey, der haut halt die Körner raus, als wenn der, ich weiß nicht, als wenn er sich abends irgendwie an eine Steckdose legt.
Der hat
ja
halt,
aber er legt sich abends an eine Steckdose und ist ja morgens wieder bei 100% aufgeladen. So fährt er jeden Tag Radrennen. Und auch die Teamtaktik, Mann. Das ist halt, du hast das gelbe Trikot und du weißt, der Pogacar attackiert auf jeden Fall überall, wo es nur geht. Ja. Und du hast kaum noch Rennfahrer im Team, die irgendwie berghoch fahren können. Vor allen Dingen weißt du auch, dass der sehr wahrscheinlich bergrunter attackiert. Da brauchst du auch einen Helfer. Und ich meine, Sepp Kuss, der fährt halt bergrunter nicht wie auf Schienen, sondern eher wie so auf rohen Eiern. Und das, ich finde das alles ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt.
Vingegaard ist für mich halt so, er kommt mir so genügsam vor und so höflich. Du sagst so, ah, komm.
Ist egal, ich mach das schon.
Ich schaffe es schon irgendwie.
Bis jetzt sieht es tatsächlich auch so danach aus.
Ne? Ja, der sah heute schon mega locker aus, ja. Ja, wie er die Löcher dazu gefahren hat.
Ja, Kuss hat sich noch mit dem unterhalten, als dann da Maika die Gruppe zerlegt hat.
Ja, aber finde ich mega strange. Puh, weiß ich nicht. Also ich finde es einfach.
Ich glaube, da müsste man einfach selber mal wirklich kriegt ja niemand oder halt Wort von Art fragen, was sie sich dabei denken. Ja. Weil du hast schon recht, das kann man sich eigentlich sonst nicht erklären. So diese Fahrweise, ich meine, grüne Trikot hat er eigentlich eh schon gewonnen. Ich habe schon spekuliert, dass er einfach so einen Rekord aufstellen will, also 1000 Punkte oder so. Ich meine, der ist auch noch ein paar Punkte von Sagans Rekord entfernt. Ne? Ich glaube, der hat jetzt irgendwie, ja. Ich glaube, Sagan hatte ein Jahr mal so 480 knapp.
Ja, aber da gab es auch mehr Sprints, ne? Wahrscheinlich, oder?
Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber ja gut, das grüne Trikot, da ist jetzt kein Grund, finde ich jetzt.
Nee, das sollte sicher sein.
Eine Etappe wie heute, da einfach rauszufahren. Ja. Ne? Also ich glaube, die Priorität sollte jetzt schon irgendwie beim Gesamtsieg sein. Aber bisher war ja Jumbo-Visma taktisch eigentlich sehr, sehr gut geplant, sehr durchdacht alles, bis auf diese paar Ausreißer eben von Van Aert. Das kann man jetzt von UAE nicht so behaupten. Oder von Pogacar eher gesagt. Das Team kannte da ja gar nicht so viel dazu. Der hat einfach in der ersten Woche extrem viel Kraft verpulvert, meiner Meinung nach. Mhm. Und natürlich auch auf der Etappe, wo er am Ende einbricht. Ne? Also da die ganzen Attacken zu parieren und so. Ich habe parallel in der Woche habe ich die ganze Zeit ein Juniorenrennen in Frankreich verfolgt. Das wurde auch im Livestream übertragen. Und die Fahrweise teilweise, die sah schon sehr gleich aus, die dann teilweise bei der, gerade dann, als er das Trikot verloren hatte, Pogacar, auf diese eine Etappe irgendwie mit 200 Kilometern ins Ziel noch schon attackiert hat und so. Ja, da dachte ich mir, vielleicht ist das doch noch so ein bisschen auch, ich meine, der hat jetzt schon zweimal die Tour gewonnen, aber auf der anderen Seite ist er halt auch erst 23, ne, dass da vielleicht noch so ein bisschen die Erfahrung, wenn du so zum Beispiel Geraint Thomas oder so, der weiß schon genau, was er macht während der Rundfahrt. Und bei Pogacar denkt man sich manchmal so, okay, warum macht er das jetzt? Weil es definitiv falsch ist, weißt du, was er da gerade macht.
Aber es ist natürlich auch das Beste, was der Tour passieren konnte, dass er das Trikot an dem Tag verliert, muss man sagen. Weil ich glaube, sonst wäre es relativ... Ja.
Sonst wäre Basti ausgestiegen.
Ja. Weil die werden, also die schütteln sich halt nicht gegenseitig ab. Und jetzt ist es halt so, jetzt muss er halt so krass aggressiv fahren. Aber ich finde auch geil, was er halt sagt, wenn Leute ihn halt drauf ansprechen, also im Pogacar, warum er dann auch immer sprintet. Meint er, ja, ist halt ein Radrennen, da sprintet man halt am Ende. Und dann halt wirklich so die Journalistin dann halt so fragend stehen lässt, so mehr oder weniger. Er ist halt normal, ist halt Radrennen, deswegen sprintet man.
Ist ja auch irgendwie cool, aber wenn du halt dann mal nicht noch 10 Körner mehr als der Rest hast, offensichtlich.
Ja, aber also ich
meine, jetzt ist er auch mal gezwungen, drüber nachzudenken. Das ist halt kein
Eintagesrennen. Also eigentlich ist die Antwort, die ist zwar witzig, aber...
Wie du schon gesagt hast, hat er das Nicht-Eintagesrennen auch schon zweimal gewonnen, aber ist halt dieses Jahr ein bisschen anders als sonst. Und das wird er sich ja jetzt langsam auch überlegen.
Was man nicht vergessen darf, ist ja, dass es das erste Mal in 2 Jahren ist. Na gut, im ersten Jahr, als er gewonnen hat, wusste er nicht, glaube ich, dass er so gut ist. So. Aber es ist das erste Mal, wo er ja wirklich merkt, da ist so kein Limit, aber... Er hat halt einen ebenbürtigen Konkurrenten und,
Gegner.
Und den Tag, wo er einbricht, das war ja einfach Unterversorgung. Ne? Da ist er nicht eingebrochen, weil er schlechter war an dem Tag. Ich glaube, er ist immer noch beste, ich glaube, er ist immer noch der Stärkste. Aber er ist halt, an dem Tag hat er einfach durch diese ganzen Attacken das Essen vergessen und sich halt zu sehr, also der hat sich halt verrannt.
Vielleicht noch nicht mal vergessen, aber einfach auch zu viel, also die Rechnung ist ja einfach zu, entweder zu wenig zu gegessen zu tun, oder zu viel verbraucht.
Ja, ne? aber
und das
aber,
ist ja dann auch so ja, die Summe über 3 Wochen.
Ja, klar, aber.
Und ich meine, letztes Jahr hat er die Tour gewonnen bei diesem Mörderritt, wo das Wetter so schlecht war, wo halt alle anderen einen schlechten Tag quasi hatten. Also so wirklich taktisch gefordert wurde er bisher bei der Tour ja eigentlich noch nie. Wie du sagst, das erste Jahr, das war ja auch so, der ist einfach nur mitgefahren bis an den letzten Tag und ist dann im Zeitfahren einfach 2 Minuten schneller gefahren. Und er hatte letztes Jahr die Situation, wo er einfach nur reagieren musste. Ne? So, und, aber auch mit so einem Puffer, dass er da halt gar nicht nervös werden musste. Und dieses Jahr hat ihn Jumbo-Visma zum ersten Mal so richtig unter Druck gesetzt, halt auch taktisch, ne? Und das hat ihn dann schon so aus der Reserve gelockt, dass er einfach zu viel Energie verbraucht hat.
Jetzt muss er sich aber halt auch mal überlegen, wann kann er das zurückholen, beziehungsweise denken wir ja wahrscheinlich alle auch, dass er doch noch, oder du hast eben auch gesagt, dass er eigentlich der Stärkste ist vielleicht. Und jetzt hat er noch einen Helfer, der scheinbar wirklich stark ist. Und es sind noch 2 Tage Hochgebirge, wo man nochmal Zeit gut machen könnte.
Der kann das nicht mehr gewinnen. Nee,
ich glaube auch nicht.
Vingegaard kann das nur noch verlieren.
Ja, genau.
Also es wird nur so funktionieren. Also er hängt den ja definitiv nicht ab. Also du musst jetzt hoffen, dass eben Vingegaard genau so einen schlechten Tag erwischt, jetzt bei den beiden Bergetappen, die noch kommen. Und dass er da dann halt eben Zeit verliert, beziehungsweise dann Pogacar Zeit gut machen kann. Bei dem Zeitfahren, glaube ich, werden die sich gar nichts geben. So, auch wenn es 40 Kilometer lang ist, so, ja, also da auf jeden Fall keine 2 Minuten. So, ich glaube, wenn Pogacar hat, glaube ich, bei den letzten Zeitfahren einmal 30 Sekunden Vorsprung und einmal 30 Sekunden Rückstand, wobei das, wo er 30 Sekunden Rückstand hatte, da hat er eh die Tour schon gewonnen. So, da ging es für ihn ja um nichts mehr. Aber, ja, Vingegaard ist ja jetzt auch nicht schlechter geworden, ne? Ja. Im Vergleich zu den letzten Jahren eher besser. Und,
ja, ich denke schon, dass Pogacar noch der bessere Zeitfahrer ist, aber ich sage auch maximal 40
Sekunden. Aber ganz ehrlich, ich finde gar nicht, dass er seine Taktik ändern muss, Mann. Das ist halt, der kommt nächstes Jahr wieder zur Tour und von mir aus kann er genauso weiter Radrennen fahren. Wo am Ende des Tages ist das, macht es halt dieses Radrennen auch so geil, wenn die alle so fahren würden, so kalkuliert wie Geraint Thomas, wo ich auch größten Respekt davor habe, wie der gerade die Tour fährt. Und wenn es schlecht für Pogacar läuft und der keine Zeit auf Thomas großartig noch rausholt, kann Thomas eventuell beim letzten Zeitfahren auch an dem vorbeifahren. Man darf nicht vergessen, wie stark der früher auch immer bei den ganzen Zeitfahren gewesen ist. Und weil der Zeitabstand momentan zwischen den beiden ist, glaube ich, 20 Sekunden oder so. Das ist nicht groß. Und deswegen, also ich finde gerade so, wie die Tour ist, dass der eine, ein so ein Junge einfach Bock hat auf Rumspielen und Radrennen fahren will. Der andere ist in dem Team, wo man wirklich kontrolliert fährt. Und dann hast du aus dem Wout van Aert, der einfach irgendwas macht, ja, dann idealerweise Mathieu van der Poel noch in Topform, in Tom Pidcock, der auch eher immer noch besser wird in Zukunft. Ganz ehrlich, das wären halt, ich finde, für uns als Fans geile Radrennen. Auch wenn man sich natürlich wünschen würde, ich wünsche mir das eigentlich gar nicht, dass vielleicht einige smarter fahren, aber dadurch, dass sie halt nicht so smart fahren, macht es diese Rennen halt auch so mega geil. So. Finde ich. Von daher, Pogacar, wenn du uns hörst, ich gehe davon aus, dass du ein fleißiger Zuhörer bist jede Woche, mach einfach so weiter, macht Spaß.
Ja, wenn nicht, Felix Groß oder Pascal Ackermann sagt ihm schön Gruß von uns.
Aber wo wir gerade von Pidcock geredet hatten.
Genau, nochmal ein Loblied auf die Briten.
Ich find's geil. Ich habe mich über den 3. Platz von Froome gefreut. Ich habe mich über die Abfahrt von Pidcock gefreut, die hoffentlich nicht zu viele nachmachen, weil das böse enden wird bei den meisten.
Ich freue mich über Geraint Thomas auf dem Podium.
Genau, und wie du schon reingeschrieben hast bei uns in den Ordner, Careful have won this.
Diese ganzen Sprintetappen bis jetzt hätte auch besser gewinnen können.
Genau, ich find's gerade auch geil, wie die alle fahren und so. Das mit Froome hat mich tatsächlich wirklich gefreut. Ich dachte, das ist so, der gewinnt nie mehr die Tour. Vielleicht ist das Ergebnis auch der Grund, weshalb er weiterfährt. und jemand ihn nochmal irgendwie 2 Millionen im Jahr bezahlt.
Aber ihr muss ich ja nochmal kurz sagen, ne? Also ihr habt das ja nicht kommen sehen. Ich habe es angekündigt.
Mit nee, Froom?
Sag ich, hä, sag ich auch.
Ja klar.
Ganz ehrlich. Ich hab gesagt, zweite Tabelle.
Nee, ich habe schon gesagt, dass ich denke, dass er, oder dass ich mir wünschen würde, dass er auf einer Etappe was reißt. Aber Pidcock, geiler Sieg Alpe d'Huez, ey. Also, ich weiß gar nicht, ich finde es mittlerweile schwer, einen Wout van Aert, Mathieu, Pidcock oder auch einen Pogacar miteinander zu vergleichen, weil die in unterschiedlichen Bereichen des Sports so krass sind und da manchmal in einem Bereich alle krass. Also ich glaube, die kannst du ja alle bei Flandern Rundfahrt an den Start stellen, die könnten das alle gewinnen. Hm. Aber nicht alle von denen können Roubaix gewinnen, aber alle von denen können eine mittelschwere Etappe bei der Tour in Topform gewinnen. Das ist so, ja. Das ist so krass einfach.
Ich glaube, das Level ist generell so hoch gestiegen, dass die reinen Spezialisten, also natürlich die Bergfahrer werden in den Bergen immer stark sein, aber ich weiß nicht, ob so dieser reine Sprinter, sehe ich gerade keinen, der da wirklich erfolgreich ist.
Genau.
Also, die reinen Sprinter, ja. Die werden einfach vorher schon abgehängt und die vorne reinfahren in den Sprints, das sind halt Wout van Aert, Pedersen, das sind halt auch eigentlich keine richtigen Sprinter. Selbst ein Jasper Philipsen ist super schnell und wird wahrscheinlich auch noch schneller werden in der Zukunft, aber fährt halt auch eigentlich bei den Klassikern oder bei der Roubaix-Etappe auch so stark und kommt auch über diese Rennen. Ja? Also der hat in den Nachwuchsklassen Top-Platzierungen halt bei Flandern, Rundfahrt und Roubaix etc. gesammelt und ist auch eher so ein schneller Allrounder. Ja, und so die Sprinter, wie es eben Kittel, Greipel oder auch Cavendish waren, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass Kev ehrlich gesagt bei dieser Tour so viel Land gesehen hätte. Ja, vielleicht bei den ersten Etappen oder genau die Etappe wahrscheinlich, die Jakobsen gewinnt. Aber alle anderen, weiß ich nicht.
Doch, in unseren Köpfen.
Jetzt die Etappe, wo Philipsen gewinnt, weiß ich nicht, ob der da noch am Ende mit dabei gewesen wäre. Also in Topform, klar, konnte Kev einen auch immer überraschen und bei sowas auch mal mit dabei sein, aber groß war die Gruppe jetzt auch nicht mehr. Ne? Das wird dann auch echt spannend, wo und ob er nochmal nächstes Jahr die Chance hat, bei der Tour eben den Rekord anzugreifen.
Ne? Ich glaube mittlerweile immer mehr, dass, also Jonathan Wouters hat den Kommentar gemacht, dass er zumindest, glaube ich, mal in Gesprächen und dass es da halt um Legendenbildung geht. Und ich glaube, dann auch so BBB-Hotel habe ich jetzt auch sowas mitbekommen, die kriegen jetzt ein größeres Budget, weil Carrefour als Riesensupermarktkette reinkommt und man jetzt, glaube ich, nächstes Jahr 15 oder 16 Millionen Euro Budget hat.
Wer nicht weiß, was Carrefour ist, Carrefour. Carrefour.
Achso, was habe ich gesagt?
Heißt der Supermarkt. Carrefour. Also
Carrefour, ja, schön. Ich bin Deutscher, ich bin Allmann.
Auf jeden Fall. Sind die noch Sponsor beim Bergtrikot eigentlich?
Ja, ne? Ich glaube schon.
Oder, nee, ist Leclerc, ne?
Schon.
Ist Leclerc, ist, glaube ich, ein anderer Supermarkt.
Auf jeden Fall glaube ich, dass irgendein von den Teams wird die mitnehmen, weil die das Team sein wollen, was das Team war in dem Moment, wo er, Eddy Merckx, seinen Rekord bricht. Also ich glaube, das hat eine gewisse Bedeutung. Und deswegen, ich dachte auch, dass Patrick Lefebvre immer so heiß darauf sein würde, dass das in seinem Team passiert.
Der mag halt Eddy Merckx mehr.
vielleicht haben die einen Deal hintenrum laufen.
Naja, warum nicht, ne?
Aber ja, ich glaube, wir sehen Kev nächstes Jahr bei der Tour. Und ich hoffe, dass er diesen Rekord bricht.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Athletic Greens. Gerade zurück vom Training und wenn ich in letzter Zeit morgens trainieren gehe, gehe ich mit einem Kaffee raus und ziehe mir mein AG1 direkt rein, wenn ich zurück bin. Der Tag ist noch jung und ich habe direkt ausgeglichen, was ich rausgeschwitzt habe. Fühlt sich richtig gut an. Und an normalen Tagen bleibe ich dann beim grünen Smoothie als erster Mahlzeit des Tages. Du bekommst auch richtig was zurück davon. Deine Energie steigt, davon profitieren Konzentration und Regeneration und deine Verdauung wird Stück für Stück ein bisschen besser. Das alles stärkt deine Abwehr gegen Stress aller Art. Sport oder Arbeit, du bleibst Herrin oder Herr der Lage. Der Effekt dauert ein bisschen, aber nichts, was deinen Körper voranbringt, funktioniert von heute auf morgen. Und der grüne Drink ist dein tägliches Ritual, das zu tanken, was dein Körper braucht. Glaub mir, so viel Obst und Gemüse wie in einem Smoothie AG1 wirst du niemals schaffen zu essen. Dazu noch ein paar Kräuter, Algen, nur 1 Gramm Zucker, 75 Vitamine und Mineralstoffe und der Drink ist vegan, gluten- und laktosefrei. Auf der Website athleticgreens.com kannst du schauen, was genau alles drin ist. AG1 gibt es nicht nur auf der Rückbank im Besenwagen, nein, wir liefern auch. Und wenn du Lust bekommen hast, lass dir dein Paket AG1 doch bequem monatlich nach Hause liefern. Mit Besenwagen gibt es noch als Bonus ein paar Goodies on top. Also merkt ihr, athleticgreens.com/Besenwagen for the win. Wir brauchen irgendwann so einen Briten im Besenwagen Worldwide auf jeden Fall auch, weil die halt einfach auch vom Mikrofon mega geil sind. Also G oder Pidcock ist einfach super witzig. Ich weiß nicht, Froome kriegen wir wahrscheinlich noch am ehesten über Rick vielleicht. Aber ich will eigentlich G oder Pidcock oder Cavendish, die kein Blatt vor den Mund nehmen und einfach nur abrotzen. Das ist so cool.
Es wird jedenfalls schwer, ein Team um Cavendish aufzubauen. Also gerade für ein Team wie B&B Hotels, weil viele Fahrer sind ja echt nicht auf dem Markt, die ihn da unterstützen könnten. So, deswegen kann ich mir die Option am wenigsten vorstellen, ehrlich gesagt. Weil du gewinnst halt auch nicht eine Tour-Etappe. Ich will jetzt nicht sagen, sage ich jetzt nicht, woran es dann noch liegen könnte, aber ja, aber du brauchst halt schon irgendwie gutes Material und ein paar Fahrer, die dich unterstützen. Ne? Das wäre jetzt bei Stand heute bei B&B jetzt noch nicht so unbedingt gegeben.
Ja, der wäre sicherlich eher die bessere Wahl. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ja. Es gibt ja auch mit unserem, es gibt ja auch mehr Gerüchte noch, so unser Freund Stefan Kühn ist anscheinend bei Bora im Gespräch. Finde ich interessant, in UAE. Mal gucken, was daraus entsteht.
Woher weißt du das denn?
Ja, Nachrichten.
Paul ist auf jeden Fall richtig, richtig hart am Gerüchtemarkt dran.
Im Game. Aber ich glaube,
nice, Paul.
Küng hat auch noch. Küng ist gar nicht aus der Vertrag.
Richtig. Und darum geht's, dass er, die haben ihm eine Vertragsverlängerung angeboten, glaube ich, um ein Jahr. Und er möchte aber gerne einen Vertrag bis Paris haben, also bis Olympische Spiele Paris und Freiheiten bei einwöchigen Rundfahrten. Und soweit wie ich jetzt verstanden habe, ist wohl Groupama auch bereit, den Vertrag aufzulösen. Also es kann sein, dass ich das falsch verstanden habe, aber auf jeden Fall ist er auf der Suche nach einem...
Ja, es gibt irgendwie so Auskaufoptionen scheinbar, das habe ich gehört.
Und wenn ein Angebot bekommt von einem Team, was ihm diese Sicherheiten gibt, bis Paris, also Olympische Spiele 24, plus bei einwöchigen Rundfahrten freie Fahrt, dann ist er bereit auch zu wechseln, wenn ihn Groupama das nicht bieten kann. Ja, ich finde das ein...
Mich wundert ehrlich gesagt, dass er nicht die Option bei Groupama bekommt.
Naja, also
wo will das Team
ich glaube, ein
König ist 28.
Ja, ich glaube, ein Ding ist, der Vertrag bis... Obwohl, die ein Jahr Verlängerung wäre ja dann bis 24. Ja, dann ist es wahrscheinlich wirklich... Weil er hat ja anscheinend noch nächstes Jahr Vertrag, oder, Andi? 23. Und ja. Ein Jahr Verlängerung wäre dann ja bis Paris 24. Dann geht es wahrscheinlich darum, dass die ihm nicht die freie Fahrt geben wollen bei einwöchigen Rundfahrten. Aber nachdem was er bei der Tour de Suisse gemacht hat, sind natürlich besondere Umstände, weil viele sind ausgefallen und Tour de Suisse ist da eh immer so eine komische Rundfahrt, was so Zeitfahren angeht. Toni Martin hat die ja auch schon mal gewonnen. Aber mich würde es auch interessieren, wo er sich dahin entwickeln kann. Gut. Also.
Toni Martin war aber auch eine Zeit lang mal richtig, richtig dünn und hat eigentlich auch vorgehabt, so mal eine Grand Tour auf Podium zu fahren.
Ein Jahr lang,
das kann, ja. Den kannst du jetzt nicht unbedingt mit, also Stefan Küng ist schon noch mal eine ganze Ecke größer, auch als Toni Martin.
Ja, das aber.
Aber zum Beispiel Cancellara hat auch mal die Tour des
Wissens gewonnen. Ja, vom Fahrertyp her jetzt. Ja. Gut, aber Cancellara hat auch eine Olympische Spiele gewonnen, wo man dachte, gewinnt ein Bergzeitfahrer. Der ist halt, also das ist halt alles so Ausnahmetalente, ne? Der, wo Toni auch dazu gehört, muss man sagen. Aber ja.
Mit Bora wäre auf jeden Fall spannend.
Ich finde es auch interessant und mal gucken, was da passiert, ja.
Es ist ja jetzt, also hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber Keldermann ist ja auch schon wieder im Gespräch bei einer Rückkehr nach in die
und
Niederlande.
Das ist so, habt ihr die Memes da schon zugesehen? So, dass dieses Sturz, wie viele, also Jumbo Visma kann ja irgendein so ein Sturzquartett aufmachen quasi.
wie viele Quacks die Bruchpiloten.
Sturzbingo können die spielen.
An ein Team verkaufen.
Ja, da meinte einer noch, müssen sie auch Geraint Thomas holen. Mhm. Um quasi das.
Ja, mal den Teufel nicht an die Wand.
Ich hoffe, der der Thomas, der stürzt immer nur.
Alle 4 Jahre hat er mal wieder.
Ja.
Kriegt das hin,
durchzufahren. Aber genau, Kellermann zurück finde ich auch einen interessanten. Also, ich denke mal, ich gehe davon aus, dass das stimmt. Also, finde ich interessant. Und ist wahrscheinlich, wird Bora verschmerzen können. Er war jetzt auch nicht günstig. Ich glaube, die haben so viel Talent jetzt im Team, dass man da, glaube ich, drauf verzichten kann. Also, in Anführungsstrichen verzichten. So.
Ja, musst du ja auch ein bisschen Raum schaffen, ne? Ja. Ich meine, man hat jetzt einfach gesehen, dass Hindley wahrscheinlich den Step gemacht hat, der noch ein bisschen offen war, so, ob er das machen wird. Und ich meine, hast 3 große Rundfahrten, willst eigentlich die Tour gewinnen, so als großes Ziel. Oder über, ja, und dann musst du halt schauen, wie das alles unter einen Hut bekommst. Ne?
Aber das.
Und klar, günstig wird er jetzt auch nicht gewesen sein.
Das Thema letztes Mal ja schon mit Bora und Tour gewinnen. Das ist halt echt krass. Ne? Also ich glaube, du musst ja wirklich. Wenn keiner stürzt, einen von diesen beiden Typen dir da sichern. So. Und ich glaube dann, also Pogacar oder weniger, und ich glaube dann da nach der nächste, mache ich jetzt mal Prognose, ist glaube ich Pidcock. So als nächster, der von den beiden aus nicht die, also der die Tour gewinnt, also der nicht nur Podium, sondern auch wirklich das Zeug, man hat, die Tour zu gewinnen.
Ich weiß es nicht. Sehe ich noch nicht auf jeden Fall.
Ja, man muss ja immer, ne, also jetzt bei Pidcock muss ja mal schauen, was macht er eigentlich? Der macht ja gerade noch alles und ein Training für einen Mountainbike-Weltcup oder WM-Olympia sieht ja anders aus, als sich auf eine Grand Tour vorzubereiten. Diese ganze Snappiness, die er noch hat, die wird er dann irgendwann verlieren, weil du in eine andere Richtung dich entwickeln musst. Und ich glaube, dass er das rein körperliche Talent, Größe und alles so mitbringt, um sowohl im Zeitfahren, in den Bergen, überall gut zu sein, was er ja auch schon ist. Mhm. Und ich glaube, der wird in Zukunft. Nicht jetzt, nicht in 2 Jahren, aber der ist auch erst 22, glaube ich. So mit Mitte 20, 25, 26, würde ich sagen, hat er Chancen, die Tour zu gewinnen.
You heard it here first.
Mein Hot Take. Genau. Da machen wir bestimmt noch einen Podcast 2000, was ist das dann? 2025, 26, von daher.
Wo ich dir dann sage, du hättest besser auf einen anderen Denker
gesetzt. Da sind wir auch noch was. Der Andi Stauf hat immer gesagt, niemals fährt der Vingegaard an Pogacar vorbei. Oder was hast du gesehen? Also auch wirklich sehr
ich hatte
sehr
schon überhöht. Gedacht, dass Vingegaard
sehr überhöht,
dass Pogacar, ja, ich dachte schon, dass er da nicht einbricht, sondern am Ende nochmal richtig Gas gibt, aber
ja, und, ich auch.
Das habe ich nicht öffentlich gesagt. Und, das ist der Unterschied.
Und ich möchte sagen, dass ich, na gut, ich habe es im Fernsehen so halb gesagt, dass ich glaube, dass er angreifbar ist. Und das, also ich finde auch, dass man das dass die beiden auf einem Niveau sind, schon früh gesehen hat. So, jetzt kommen wir zurück zum Anfang. Dass irgendwie so weniger hat man schon sehen können, okay, der ist in der Lage, ihn zu schlagen, wenn es gut läuft. So. Muss natürlich auch, man muss auch mal Glück haben. Und ich glaube, das hat er an dem Tag auch gehabt, so ein bisschen. Wie auch immer.
Wie auch immer. Sind wir durch?
Würde ich sagen, ich hoffe, dass ihr Zuhörenden, wenn ihr diesen Podcast hört, dass Simon Geschke sicher im Bergtrikot ist. Das wünsche ich mir wirklich. Für Radsport Deutschland.
Genau. Simon Geschke, Neujahr Ulrich, nächstes Jahr Tour de
France. Dann kann Simon Geschke bei allen Nachtourkriterien mit dem Punktetrikot fahren.
Ja.
Ja.
Nice. Richtig.
Und,
nice.
Ja, ich finde es geil. Also ich würde mich freuen, dass wir glauben einfach ganz fest daran, dann kommt das auch.
Ja.
Und dann hoffe ich, dass da jetzt irgendwie noch ein schönes Spektakel abgefeuert wird die nächsten Tage. Aber davon ist auszugehen, dass Pogacar überall attackiert, wo es nur geht.
Genau. Wir können nochmal anteasern. Wir haben heute Morgen einen neuen englischen Podcast aufgenommen. Wir erzählen mal noch nicht mit wem und wissen auch noch nicht, wann der rauskommt, aber
die Staffel
geht bald mal weiter mit Besenwagen Worldwide. Neue Staffel Besenwagen Worldwide.
Quasi jede Folge ist eine neue Staffel. Voll halbjährlich Pause.
5 Staffeln, 5 Folgen hat immer eine Staffel.
Genau. Nee, sonst die gutes Camping, Basti.
Ja, also genau, ich hab wahrscheinlich nächste Woche was zu erzählen mal wieder. Und wir sind dann nächste Woche schon in der Tour de France Femme-Woche, oder?
Genau.
halt auch noch leider sehr am Anfang, wo wir noch nicht viel zu erzählen haben. Aber müssen wir mal gucken. Wir sind ja immer sehr flexibel, wen wir da nächste Woche ans Ohr kriegen.
Startlisten sind aktuell gerade noch nicht raus, also noch nicht komplett. Aber ja. Drei deutsche Franziska Starterinnen
auf jeden Fall dabei.
Auf jeden Fall, ja. Liane Lippert noch bei DSM und
ja.
Hanna Ludwig,
genau.
Fährt auch mit.
Haben wir zu allen guten Draht. Also da kann ich auf jeden Fall Insights zumindest per Voicemail einholen.
Jetzt stellt mal vor, man wäre vor Ort Reporter oder Reporterin. Dann hätte man jetzt 4 Wochen Frankreich.
Hartes Brot,
ja. Baguette halt, ne?
Hartes Baguette.
Ich wollte gerade sagen, da gibt es kein hartes Brot in Frankreich.
Gut. War mir eine Ehre. Wir hören uns.
Alright, Boys. Ja, hat Spaß gemacht.
Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao, Leute.
Ciao.